Guten Morgen zusammen. Ihr müsst mich in nächster Zeit ein paar Mal öfter wie normalerweise hier ertragen, weil das Jahr neigt sich dem Ende zu. Da ist es ein bisschen schwieriger, Prediger zu finden, vor allem wenn man zu spät anfragt. Deswegen bin ich ein paar Mal öfter da in nächster Zeit und habe aber dadurch die Chance, jetzt dieses ganze Johannes-Thema abzuschließen. Es soll heute um den dritten Johannesbrief gehen. Dann sind wir auch fertig mit Johannes, falls dem jemand schon überdrüssig ist. Dann haben wir die drei Johannesbriefe komplett durch. Kurz vorher noch zwei Abkündigungen. Wenn ich eh schon hier vorne bin, das hatte ich vorher vergessen, Olli mitzuteilen. Zum einen denkt bitte dran, ist schon mal rumgeschickt worden, im 1. Februarwochenende, samstags, dieses Seminar mit Tobias Clay, wo es um persönliche Evangelisation gehen wird. Ich denke, das ist ein Thema, wo uns alle sehr gut tut, da voranzukommen. Schick mal noch weitere Infos rum, aber haltet euch denn das 1. Februarwochenende auf jeden Fall schon mal frei. Und in gewohnter Kurzfristigkeit, die Bibelstunde geht wieder los. Aufgrund der terminlichen Möglichkeit derer, die sie halten, sind wir da auf donnerstags ausgewichen. Auch damit wir mittwochs haben wir ja Gebets- und Lobpreisabend, der jetzt etwas früher stattfindet, in der dunklen Jahreszeit. Und dass wir da auch nicht aufeinander prallen, donnerstags 19:30 Uhr, die Bibelstunde beginnt jetzt am Donnerstag. Herzliche Einladung, Donnerstag 19:30 Uhr, hinter in den hinteren Räumen. Genau. Dann kommen wir jetzt zum, danke Nico, zum dritten Johannesbrief. Auch da können wir wieder den ganzen Brief durchmachen. Der hat nämlich nur 15 Verse, also ist fast genauso kurz wie der zweite Johannesbrief. Wer eine Bibel hat, kann gern mitlesen. Die, die keine besitzen, gibt es auch hier vorne. Der Älteste, das ist kleiner Spoiler, das ist der Apostel Johannes, wie man wissen, auch von Zeitzeugen und gab ja dann auch Leute, die ihn noch direkt kannten. Also der dritte Johannesbrief, geschrieben von dem Apostel Johannes, dem Jünger von Jesus. Der nennt sich hier der Älteste. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ach, Nico, mach's mal weiter, dann ist es vielleicht einfacher. Ja? Danke. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Hinde und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Kannst du nochmal eins weitermachen, Nico? Genau, das kann man so stehen lassen. Das sind zwar nur ein paar Verse, die dieser dritte Johannesbrief hat, aber die haben doch einige verschiedene Themen in sich. Der dritte Johannesbrief ist vielleicht eine der persönlichsten Schriften im ganzen Neuen Testament und der persönlichste Brief von diesem Apostel Johannes. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Brief erhalten oder geschrieben habt, also so einen richtigen Brief. Nicht der ganze Müll, der vom Finanzamt und von den ganzen anderen kommt, sondern so einen richtigen Brief, also wo sich jemand hinhockt, dich im Sinn hat, dir einen Brief schreibt, so richtig mit Namen. Hallo, lieber Holger. Hätten wir jetzt Gelegenheit gehabt, ich bin nämlich 40 geworden, für alle, die es nicht wussten. Da hätte man mir einen lieben Brief schreiben können. Aber nein. So einen richtigen Brief, wo mit einer liebevollen Anrede beginnt. Johannes stellt sich zuerst vor, also der Empfänger dieses Briefes, der Gaius, der wusste ja genau, wer er ist, darum braucht er auch nicht mit Namen schreiben, schreibt einfach der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Und es ist nicht irgendeine Floskel, diese Liebe in der Wahrheit, wir wissen, die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Und Wahrheit bedeutet im Neuen Testament Übereinstimmung mit dem Original. Wenn Jesus sagt, er ist die Wahrheit, bezeugt er damit, er ist selbst Gott. Er ist wie Gott, er entspricht Gott. Und wenn Johannes hier dem Gaius schreibt, dass er ihn in der Wahrheit liebt, dann sagt er das nicht wie so eine Floskel. So wie wir heute manchmal Worte entwerten sich ja oft mit der Zeit, weil man sie dann so immer wieder und immer wieder und immer wieder benutzt und irgendwann verlieren sie so den Sinn und man benutzt es nur noch so als Floskel. Man schreibt am Anfang von einem Brief, sehr geehrte Damen und Herren, dabei kennt man die gar nicht, die man anschreibt, geschweige denn, dass man sie ehrt, unterstreicht nicht, ehrt man sie sehr, sondern manchmal sind sogar Leute, die man überhaupt nicht ausstehen kann oder die man nicht ehrt, aber man kann ja nicht, das kann man ja nicht so reinschreiben in dem Brief am Anfang. Muss man dann Zähne knirschen, schreibt man doch ein sehr geehrtes Damen und Herren. So ist es hier nicht, sondern wenn Johannes das schreibt, geliebter Gaius, den ich liebe in der Wahrheit, dann meint er das ganz genau so, wie er es da schreibt. Was ist das für eine Wohltat? Stellt euch vor, dieser Gaius, der bekommt da jetzt den Brief, der macht den auf und guckt sich den an und stellt fest, oh, mein guter, lieber Freund Johannes hat mir geschrieben. Und er schreibt es mit solchen liebevollen Worten. So eine vertraute, liebevolle Beziehung unter Geschwistern. Das ist das, wie Christentum gedacht ist. So ist Gemeinde gedacht. So ist Brüderschaft gedacht. Wann habt ihr zuletzt einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde gesagt, ich hab dich lieb, geliebte Schwester, geliebter Bruder? Wann habt ihr zuletzt so mit jemand von hier, von eurem Hauskreis, von euren Freunden, von euren Vertrauten hier, wann habt ihr das letzte Mal so mit so jemand gesprochen? Geliebte Schwester, geliebter Bruder, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb in der Wahrheit. Das ist das Kennzeichen der Christen. Ich hatte es das letzte Mal schon davon und es zieht sich ja durch die ganzen Johannesschriften, diese Liebe, die Liebe der Geschwister untereinander. Das ist ein riesiges Thema, wenn nicht das Thema von Johannes schlechthin. Warum ist das so? Warum gerade bei Johannes? Johannes ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und Johannes ist der Jünger, der Jesus lieb hatte. Er nennt sich auch selber so in seinem Evangelium, wo er sich verdeckt beschreibt. Er schreibt hier nicht überall immer groß hin, wie Paulus das macht hier. Paulus spricht jetzt, sondern er hat offensichtlich ein bisschen andere Beziehung zu den Empfängern seiner Schriften. Die kennen den, er stellt sich anders vor und spricht mit einer richtig liebevollen, vertrauten Sprache. Warum ist das bei Johannes so? Ich denke, es ist deswegen, weil er diese Liebe Jesu so stark erfahren hat. Er selber weiß, wie es ist, geliebt zu werden. Er lag an der Brust Jesu. Er war ein vertrauter Jesu. All diese Dinge, die heute verdreht werden und komisch umgedeutet werden in irgendwelche unguten Beziehungen zu Männern, das ist ja nicht so, sondern das ist eine reine und echte Liebe, die Johannes zu Jesus hatte, die er von Jesus empfangen hatte und er wusste sich geliebt. Und das ist die Grundlage dafür, dass man auch die anderen lieben kann. Liebe, das Gebot der Liebe, ich hatte es das letzte Mal schon gesagt und wiederhole es gern, das ist überhaupt nicht optional. Das ist absolute Pflicht, Christenpflicht. Das ist das Oberste, das Wichtigste, das Dringlichste in der Gemeinde, bevor man irgendwelche Sachen zu erledigen hat, bevor man irgendwelche Dienste zu tun hat. Liebe. Liebe ist absolut unentbehrlich. Die Bibel widmet sich dem kapitelweise. Das ist 1. Korintherbrief, wo Paulus dieses hohe Lied der Liebe schreibt, wo er beschreibt ein ganzes Kapitel lang, wie sinnlos und nutzlos alles ist, wenn man keine Liebe hat. Und wir Christen sollten vornehmlich als allererstes an dieser Liebe uns von der Welt um uns herum unterscheiden. Wir sollten uns nicht daran unterscheiden, dass wir uns komisch anziehen. Nicht darin, dass wir komische Musik hören, komische Lieder. Nicht darin, dass wir komisch fromme Sprache sprechen. Das, woran die Welt Christen erkennen soll, zuordnen können soll, jawohl, Christ, nicht Christ, Christ, nicht Christ, Christ, nicht Christ, ist die Liebe. Die Liebe. Und das spricht aus diesem Brief raus. Man merkt es, man spürt es Johannes ab, dass er wirklich ernsthaft und ehrlich diesen Gaius liebt. Da kommen drei Leute in diesem Brief vor. Gaius, Diotrephes und Demetrius. Und dieser Gaius, das ist offensichtlich jemand, der Johannes ganz besonders wichtig ist, den er ganz besonders liebt. Solch eine Liebe unter Geschwistern. Sie entspringt immer der Liebe Jesu, dass wir zuerst Geliebte sind. Und jetzt redet er weiter zu dem Geliebter, ich wünsche, dass es dir wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Johannes hat die Gewissheit, dass dieser Gaius errettet ist. Er hat die Gewissheit, dass dieser Gaius ein Bruder ist, dass er bekehrt ist, dass er an Jesus glaubt, dass er Jesus bekennt als Herrn, dass er neues Leben hat. Drum ist er sicher, seiner Seele geht's wohl. Kann man einen Haken dran machen. Aber er wünscht ihm auch, dass er gesund ist. So wie wir ja auch, das ist ja so Floskel. Immer, ja, geht's dir gut? Ja, schön, bla bla bla. Fragen die Leute immer, ob es dir gut geht, ohne überhaupt wissen zu wollen, ob es einem gut geht. Und ja, Gesundheit und tralala. Wir labern da heute immer. Aber Johannes labert nicht. Er meint es richtig ernst. Also ihm ist es wichtig, dass es dem Gaius gut geht, dass er gesund ist. Warum ist es ihm wichtig? Weil er ihn so lieb hat. Und weil er ihn lieb hat, sorgt er sich sogar um sein körperliches Wohlergehen und wünscht, dass es ihm gut geht. Er wünscht es. Und in so einer innigen Beziehung der Liebe unter Geschwistern, da kann man dann auch selbstlos werden. Wenn ein Mensch so voller Liebe ist, so wie Johannes hier, dann ist nicht die größte Freude irgendwelche egoistischen Dinge. Was ist unsere größte Freude? Wenn ihr nachdenkt, was ist denn so eure größte Freude? Was ist die größte Freude, die man euch so machen kann, die ihr euch selber so machen könnt? Ich mache mir immer selber irgendwelche Freude, indem ich mir Zeug kaufe. Zeug, das mich freut. Bestellt man sich irgendwelche Dinge von irgendwo und dann schippern die um die halbe Welt und wenn sie dann endlich da sind, dann freut man. Ich habe sogar was einstecken. Ich hab ein neues Taschenmesser. Das ist eigentlich made in Germany. Aber weil ich so ungeduldig war und das in Deutschland vergriffen war, habe ich es in Amerika bestellt. Dann ist es durch ganz Amerika und ich konnte immer gucken, jetzt ist es hier, jetzt ist es endlich in New York, jetzt ist es endlich am Flughafen. Dann ein langes Nichts, während es über den See fliegt. Und dann, oh ja, jetzt liegt es beim Zoll. Dann kommt der Staat und haut EU-Einfuhrumsatzsteuer drauf und Zoll und dann kommt es irgendwann zu mir. Und dann freue ich mich. Ich freue mich dann an Dingen. Ich kann mich freuen an schönen Dingen. Das ist immer so recht kurze Freude. Ich hocke mich ja jetzt nicht stundenlang vor dieses Messer hin und freue mich dran. Ich freue mich mal kurz. Eine egoistische Freude, eine primitive Freude ist es. Johannes hat hier eine ganz andere Freude. Er freut sich darüber, dass Gaius an der Wahrheit festhält. Er freut sich über seinen Lebenswandel, also über das Zeugnis, das ihm gebracht wird. Und er schreibt, er hat keine größere Freude als die, dass er hört, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist richtig gute, echte, nachhaltige, befriedigende, richtige Freude. Da freut sich einer an was am meisten? Nicht an dem, was er hat, an dem, was er erreicht hat, an dem, was er ist oder an dem, was er sich kauft, sondern er hat die größte Freude daran, dass er sieht, da ist jemand, der ist durch mich zum Glauben an Jesus gekommen. Der ist mein Kind. Mein Kind in Christus. Und meine größte Freude ist zu sehen, wie der wächst. Dass er Jesus nachfolgt. Dass er im Glauben reift, dass er in der Verständnis der Schrift reift, dass er in der Liebe zu Christus reift, dass er im Dienst reift, dass er wächst und dass er wandelt in der Wahrheit. Er hat keine größere Freude als die, dass er hört, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ich habe ein paar solche Kinder in Christus, ein paar sitzen auch hier, und es freut mich wirklich sehr. Ein paar davon sind Gemeindeleiter, Gemeindegründer geworden, tun ihren Dienst, führen andere Menschen zu Jesus. Und das ist mir eine Riesenfreude. Ich freue mich da sogar ein bisschen mehr drüber wie über mein neues Messer. Zu sehen, dass da irgendwas in deinem Leben irgendwie ein bisschen Sinn macht und zu sehen, dass da draus was entsteht. Es ist ähnlich, wie wenn man was pflanzt im Garten und freut sich dann und dann wächst es und dann haut man Dünger drauf und dann wächst noch mehr und noch mehr Dünger und dann wächst noch mehr. Und da freut man sich ja auch dran. Und so freut sich Johannes hier über seine Kinder in Christus und hat keine größere Freude. Was ist unsere Freude? Denkt mal nach über euer Leben. Was ist so das, was euch Freude bereitet? Woran freut ihr euch? Auch an solchen Dingen? Könnt ihr das nachvollziehen, so wie dieser Johannes hier? Oder ist uns das schon völlig fremd? Es geht aber weiter von dieser Freude. Er ermahnt den Gaius zu Gastfreundlichkeit. Das war auch ein Thema im letzten Johannesbrief. Da wurde die Empfängerin von diesem Brief gemahnt, sie soll bestimmte Leute lieber nicht aufnehmen, weil sie Irrlehrer waren, weil sie falsche Dinge über Jesus erzählt haben, weil sie Jesus verleugnet hatten. Und hier aber ermahnt er zur Gastfreundschaft. Geschwister aufnehmen. Es gab ja damals zu dieser Zeit, wenn wir uns vorstellen, der Brief ist abgefasst als eine der letzten Schriften im Neuen Testament. Irgendwie vielleicht im Jahr 90, 95. Johannes sehr alt. Die Apostel alle so gestorben, bis auf ihn. Und es gehen draußen Wanderprediger rum. Leute, die wirklich vom Heiligen Geist erfüllt, von Jesus begeistert waren. Die haben einen Stock und einen Beutel und laufen da durch ganz Kleinasien, also durch die Türkei und durch Griechenland, durch Italien und sonst wo rum, zu Fuß. Und was machen die? Leben von der Hand in den Mund und predigen von Jesus. Haben keine Schriften des Neuen Testaments, haben vielleicht irgendwo eine Buchrolle vom Alten Testament, vielleicht auch nicht, mache alles auswendig aus dem Kopf, gebe ihr ganzes Leben hin, haben alles aufgegeben für Jesus. Sind entfacht von diesem Feuer, haben Christus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde kennengelernt, sondern aus Erzählungen der Apostel, haben sich dadurch radikal bekehrt, alles aufgegeben und predige jetzt Jesus. Und dem Johannes ist es ganz wichtig, dass man sich um diese Leute kümmert. Dass man sich um die kümmert, die alles aufgeben im Leben, die ihr Beruf aufgeben, die viele Dinge hinter sich lassen, um das Evangelium zu predigen. Dass man sich um diese Leute kümmert, sie aufnimmt, gastfreundlich ist. Das geht natürlich noch weiter. Da geht es um Versorgung, da geht es um, dass man für sie betet, dass man Fürbitte tut, dass man sie versorgt mit allem Irdischen, was die brauchen. Um diese Leute sich kümmern. Wir sind nun schuldig, solche Leute aufzunehmen. Das heißt nicht, oh ja, ich kann mir überlegen, kümmere ich mich irgendwie ein bisschen um die, sondern wir sind nun schuldig, schreibt er hier, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Mitarbeiter der Wahrheit. Was können wir hier in Mergentheim schon machen? Was können wir hier schon mitarbeiten, denkt man sich. Der eine, der macht da vielleicht irgendwo was. Wir können als Christen auch die Dinge, die wir nicht selber tun, unterstützen. Mitarbeiter der Wahrheit werden, indem wir andere Geschwister unterstützen. Es wird aber ein bisschen traurig in diesem Brief, weil da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gibt es auch Leute wie den Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will. Machtgehabe, Machtansprüche, Geltungssucht, der Drang, vorne zu stehen, der Drang, der Erste zu sein. Das gibt es überall, auch unter den Frommen. Vielleicht gerade da unter den Frommen, weil man da die Möglichkeit hat, so wie hier, dass einer hier vorne steht und alle anderen müssen zuhören. Das gefällt manchen und dann wollen die gern der Erste sein. Ich, also aus meiner Erfahrung als Gemeindeleiter, unterstelle ich diesem Diotrephes absolute Ahnungslosigkeit. Weil Wer will denn das freiwillig? Wer will denn der Erste sein? Also, ja. Ich weiß nicht, wie es mit dem Diotrephes ausgegangen ist. Vielleicht hatten die Gemeinde dann irgendwann so zermürbt, dass er es satt hatte, der Erste sein zu wollen. Und er kam zu der ernüchternden Erkenntnis, dass das auch Schattenseiten hat. Nur Schattenseiten hat vielleicht. Vielleicht ging es auch weiter mit ihm. Vielleicht hat er die Gemeinde gespalten. Wir wissen es nicht. Aber der Johannes geht davon aus, dass er irgendwann dahin kommt und ihn an seine Werke erinnert. Als er ihm selber mal sagt: Guck mal, komm mal her, Diotrephes, schau doch mal an. Was hast denn du hier so? Was machst denn du hier? Wie findest du das eigentlich selber? Was würdest du selber dazu sagen, was du hier für Werke vollbracht hast? Er schwatzt mit bösen Worten. Er bringt Lästerung in die Gemeinde. Untereinander schlecht übereinander rede. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an. Also das heißt, er hat diese Wanderprediger, die da rumgezogen sind, das Evangelium aufgenommen hat, die hat er fortgeschickt. Die kommen da in diese Stadt, wo dieser Gaius ist, in dieser Diotrephes, brauchen vielleicht Obdach, brauchen Hunger, wollen sich vielleicht gern mal waschen, mal ausruhen, vielleicht wieder mal in einem Bett schlafen. Und er schickt sie fort. Und er schickt sie nicht nur fort, sondern er wehrt auch noch denen, die sich um diese Brüder kümmern wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Also er schmeißt sie aus der Gemeinde raus. Ist also ein Machtmensch, der selbst Anspruch erhebt, der Erste zu sein. Und wenn er die Schriften gekannt hätte, die Evangelien und die ganze Geschichte der Apostel, dann hätte dieser Diotrephes ja eigentlich wissen müssen, dass das so nicht läuft in der Gemeinde. Jesus hat uns erklärt, wie Leiterschaft auszusehen hat. Jesus hat uns erklärt, wie das läuft in der Gemeinde. Johannes und sein Bruder selber musste schmerzlich peinlich erfahren, wie das so ist, wenn man der Erste sein will. Also er kennt es ja selbst. Und wenn man dann ermahnt wird und einem gesagt wird: Freund, so läuft es hier nicht mit, hier neben Jesus sitze und hier, ich melde mich als Erstes und first come, first serve, dann bist du halt dabei. Okay, du sitzt jetzt zukünftig neben Jesus im Himmel. Sondern der musste wissen, wie das in Wirklichkeit abläuft in der Gemeinde. Dass es da um Demut geht, um Dienstbereitschaft, um Aufopferung und nicht darum zu sagen: Hallo, ich mache hier den Ersten. Der Johannes wird ihn noch ziemlich hart ermahnen, vielleicht, wenn sie sich jemals begegnen und wenn dieser Wunsch von Johannes in Erfüllung geht, dass er zu Gaius kommen kann und dass sie sich treffen. Solche Umgangsformen haben in der Gemeinde nichts verloren. Und es hat nichts mit dieser Liebe zu tun, die wir anfangs gelesen haben bei Johannes und Gaius, diese brüderliche, geschwisterliche Liebe, wo es nicht um einen selber geht und dass man selber der Beste und Größte und Tollste ist, sondern wo sich der eine freut an dem, wenn es dem anderen gut geht. Wo der eine Freude hat, wenn er sieht, der andere wächst, dem anderen geht's gut, der andere reift, der andere wandelt mit Jesus. Wo sich liebt und gegenseitig für sich aufopfert und sich dient und eine gegenseitige Achtung, Respekt und Liebe da ist. Das fehlt diesem Diotrephes anscheinend. Und drum, man ist ja da versucht, als Mensch ist man generell ja versucht, wenn irgendeiner was Böses macht, dass man es genauso böse macht. Ich bin gestern nach Hause gefahren, irgendwo hier, und bin vom Kreisverkehr rausgefahren, und ich bin kein langsamer Autofahrer. Ich fahre zügig und fließend. Da überholt mich jemand, was selten vorkommt. Ich muss ständig Leute überholen, aber überholt mich jemand, was selten vorkommt. Im ersten Moment kratzt es natürlich am Ego. Schon rein, ich weiß nicht, warum das so ist, warum das sowas in einem auslöst. Das ist ja vollkommen hohl. Aber naja, der überholt mich bei vollem Gegenverkehr, schert vor mir ein. Und es kommt hier an dieser Umgehung zwischen Kreisverkehr und Ampel. Das ist eine kurze Strecke, da kann man seltenst überholen. Also eigentlich sage 50, glaube ich, oder 70. Dann überholt er nochmal bei vollem Gegenverkehr. Also der andere, drüber schon leichenblass, hing an der Lichthupe fest. Mit Dauerlichthupe und Vollbremsung und alle weichen aus, und der überholt in aller Seelenruhe bei vollem Gegenverkehr. Die Straße war dann plötzlich dreispurig, schert wieder ein, hängt hinter dem Nächsten. Also entweder war der, ich vermute, dass der irgendwas eingeworfen hatte. Hat mich ein bisschen getriggert, und ich habe meinen Heimweg, der eigentlich hat es mir pressiert, diesem Fahrer zuliebe verlängert und bin hinter ihm hergefahren. Konnte leider nicht mithalten, weil in der 30-Zone habe ich bei 72 aufgegeben. Irgendwann stand ich dann neben dem an der Ampel. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich meine christliche Überzeugung für einen kurzen Moment auf Pause drücke und dem anderen Verkehrsteilnehmer in angemessener Art und Weise eine kurze Nachhilfestunde gebe. Habe ich dann aber sein lassen. Zum Glück habe ich sein lassen. Sonst, wer weiß. Was ist da passiert? Jemand anders macht irgendwas falsch. Ich weiß ja gar nicht warum, aber jemand anders macht offensichtlich irgendwas falsch. Und wie ist meine Reaktion? Meine Reaktion ist nicht, oh, ja, ich bete für den, dass dem nichts passiert und dass er gut ankommt. Vielleicht hat er es ja ganz eilig, vielleicht kriegt die Frau ein Kind oder wer weiß das schon. Sondern was ist meine Reaktion? Böses mit Bösem vergelte und noch einen draufsetze. Nicht richtig sowas. Drum ermahnt Johannes hier, Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. So eine Ermahnung braucht man immer wieder als Christ. Braucht man immer wieder, weil man ganz von sich aus das macht, Böses mit Bösem zu erwidern. Und diese Neigung des Fleisches, die braucht immer wieder die Ermahnung des Wortes Gottes. Sagt der Held, dafür sind wir nicht da. Wem folgen wir nach? Wir folgen dem nach, der sich auf die andere Wange schlagen ließ. Wir folgen dem nach, der für die gebetet hat, die ihn ans Kreuz schlagen. Wir folgen dem nach, Jesus nachfolgen, wie Jesus handeln. Nicht das Böse, sondern das Gute nachahmen. Das ist auch so eine Sache, die Christen unterscheiden sollte von der Welt. Und er sagt hier noch die harten Worte, wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Das ist ganz wichtig. Hier geht es nicht um eine Erklärung, wie ist der Weg des Heils. Tu ein paar gute Sachen, dann wirst du gerettet. Das steht hier nicht, sondern hier steht, wer Gutes tut, ist aus Gott. Das heißt, das Tun von dem Guten ist der Beweis dafür, du bist aus Gott. Du bist ein aus Gott Geborener. Also was ist die logische Folge? Was tust du? Gutes. Daran erkennt man dich. An unseren Früchten erkennt man uns. Wer Böses tut, hat Gott offensichtlich nicht gesehen. Das wiederholt sich öfter in den Schriften des Johannes. Das zeigt uns, es spielt sehr wohl eine Rolle, wie wir unser Leben führen und was wir tun. Wir können uns nicht darauf ausruhen, sagen, Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz, hat uns gerettet, das stimmt. Und jetzt kann ich tun, was ich will. Das wäre vollkommen kranke Logik. Die Bibel sagt uns von Anfang an, wenn du wirklich bekehrt bist, wenn du Buße getan hast, umgekehrt bist von deiner Sünde, den Heiligen Geist in dir hast, der dich treibt, der in dir rumort, der dich vom Bösen weg zum Guten hinführt und die Kraft des Heiligen Geistes in dir wirkt und du Jesus lieb hast, dann muss man das doch daran sehen, dass du Gutes tust und nicht daran, dass du Böses tust. Und es gibt zum Glück in dieser Gemeinde auch noch einen erbaulichen Menschen, Demetrius. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Von was ist dem denn jetzt Zeugnis? Zeugnis gegeben heißt ja, ich bescheinige jemand etwas. So wie in der Schule, wo uns die Lehrer bescheinigen, was wir alles nicht können oder was wir können. Bei mir war es eher mäßig, die Bescheinigung da drin. Dem Demetrius hier, dem wird Zeugnis gegeben. Das heißt, es wird ihm ein gutes Zeugnis gegeben. Den achten alle, der ist jemand, der hat sich verdient gemacht in der Gemeinde. Dem ist sogar Zeugnis gegeben von der Wahrheit selbst. Das heißt, das, was die Bibel berichtet, wie man so sein Leben führen soll, wenn man das da hinlegt und schaut sich dann das Leben von diesem Demetrius an, dann passt es, dann stimmt es überein, dann ist es wahr. Der lebt so, wie Jesus das will. Und das ist eine Freude. Das ist eine Freude für jeden Gemeindeleiter, für jeden Ältesten, so wie Johannes hier, wenn man es sieht. Und das ist auch in dieser Gemeinde so, da gibt es Leute, da freue ich mich, da weiß ich genau, diese Leute, die haben ein Herz für Jesus, die haben ein Herz für die Gemeinde, die haben ein Herz für die Geschwister und da freut man sich drüber. Denn da kann man Zeugnis geben, denn da könnte ich einen Brief schreiben, könnte reinschreiben, jawohl, der oder die sind gute Leute, die machen ihren Dienst gut, die kann ich weiterempfehlen. Und dann kommen wir zum Schluss von diesem Brief mit den Worten, ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wohl mündlich miteinander reden. Friede sei dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Auch da ist es wieder ganz wichtig, die Worte, die Johannes hier verwendet, der sagt nicht einfach nur so Freund. Ich habe einen Arbeitskollegen, der kommt aus dem arabischen Kulturraum, ein Iraker, der nennt mich immer mein Freund. Also Freund deswegen, weil er irgendwann immer Freund gesagt hat und ich irgendwas von Freund und dann fand er meinen Dialekt so cool und darum sagt er immer Holger, mein Freund. Holger, mein Freund, nennt mich immer so, spricht mich immer an mit Holger, mein Freund. Und ich erwidere das aber nie. Ich sage nie Ibrahim, mein Freund, obwohl wir schon ein bisschen Freunde sind, aber ich sage es ihm nicht. Der hat mal bemängelt, dass wir Deutschen, der sagt, weil ich gesagt habe, ich sage das einfach so leichtfertig, weil er sich mal beschwert hat, warum ich das nicht erwidere. Ich sage, das sagt man nicht so leichtfertig. Ich sage, bei euch Deutschen, bei euch ist es so, da wenn man sich dann kennt, seit 20 Jahren geht man durch dick und dünn und irgendwann sagt mal einer Freundin und sagt, wow, 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 wir kennen uns erst 20 Jahre und bla, dass das so ein deutsches Ding wäre, meint er. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, und bei euch, sagt jeder mein Freund, und wenn du dich rumdrehst, rammt er das Messer hinter in die, zwischen die Schulterblätter. Er versteht meinen Humor, das ist alles gut. Aber dieses Wort Freund, das wird oft auch so, ja, einfach so benutzt, ohne dass man vielleicht drüber nachdenkt. Ich habe also Bekannte so, oder bei mir auf der Arbeit Leute, die im Vertrieb sind, die so schleimige Vertriebsleute, die halt so Verkauf machen müssen, die dann kommen, Holger, mein Freund, wie geht's dir? Bla, 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 bla. Denkt man, Alter. So benutzt Johannes dieses Wort hier nicht. Bei Johannes hat das Wort Freund eine ganz tiefe Bedeutung, denn Johannes schreibt in seinem Evangelium, was Jesus über Freunde sagt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt. Für wen? Für seine Freunde. Das Wort Freund hat hier eine tiefe Bedeutung. Und wenn Johannes ihn Freund nennt, dann ist es wirklich was wert. Grüße die Freunde mit Namen. Das ist auch jetzt ganz zum Schluss eine ganz praktische Anweisung. Es ist gut, sich mit Namen anzusprechen. In der Gemeinde, andere Leute mit Namen zu grüßen. Als ich vor vielen, vielen Jahren, das erste Mal aus dem dunklen Sumpf meiner verwegenen Jugend, einen christlichen Kreis, das war wirklich ein Kreis, die Leute sind im Kreis gesessen, einen christlichen Kreis betreten habe, und mir war das vollkommen fremd, das erste Mal unter Christen, das erste Mal die Frommen gesehen, da haben die mich, wo ich gegangen bin, die haben mich begrüßt, haben nach meinem Namen gefragt, und wo die mich verabschiedet haben, gibt da irgendeiner die Hand, sagt, also tschüss Holger. Ich denke mal, wieso wissen die noch, wie ich heiße? Das hat mir gezeigt, dass da jemand ernsthaftes, ehrliches Interesse an meiner Person hat. Dass du nicht einfach nur, ja, ciao. Sondern mit Namen, das hat eine Bedeutung, wenn man den anderen so wertschätzt, dass man ihn auch wirklich mit Namen anspricht. Das habe ich erlebt in vielen christlichen Kreisen, auch wenn sie nicht im Kreis waren, und fand es immer sehr, sehr gut. Behaltet es bei, macht es so. Schau die Leute an, sprecht sie an, grüßt sie mit Namen. Was können wir also zusammenfassend zu diesem Brief des Johannes sagen? Ein Brief voller Liebe, aus dem wir viel lernen können, vor allem im Umgang untereinander. Im Umgang damit, was wir tun sollen und damit, was wir nicht tun sollen. Und so möchte ich schließen mit diesem einen Vers, den Johannes hier schreibt, mit Vers 11. Geliebter, oder in diesem Fall Geliebte, ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Amen.